Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zur Folge 85 unseres Podcasts. Ja, in 3 Wochen, da ist es soweit. Von Freitag, dem 6. Februar, bis Montag, dem 22. Februar 2026, liegt die Welt im Olympiafieber. Und erstmals in der Geschichte werden olympische Medaillen auf Südtiroler Boden vergeben. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage. Für die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz an insgesamt 10 Wettkampftagen stehen 180.000 Tickets zur Verfügung. In der Südtirol Arena, die für die Olympischen Winterspiele in Olympic Arena Südtirol Alto Adige umbenannt wird, rechnet man also mit 18.000 zahlenden Gästen pro Tag. Hinzu kommen Athletinnen und Athleten samt Betreuerstäben, Freiwillige der Stiftung Milano Cortina und auch vom Organisationskomitee Biathlon Antholz sowie Sicherheitskräfte und Medienleute. Insgesamt rechnet man also mit 21.000 Menschen, die sich täglich in Rasen Antholz aufhalten werden. Erika Ballhuber ist eine derjenigen, die dafür sorgen, dass alles rund läuft. Sie ist Generalsekretärin des Biathlon-Komitees in Antholz, spricht in dieser Folge mit der FF-Direktorin Verena Plieger über die organisatorischen Herausforderungen und darüber, welche Sicherheitskonzepte bei den Olympischen Spielen greifen.
Frau Ballhuber, Sie sind Generalsekretärin des Biathlon-Komitees in Antholz und damit gemeinsam mit Präsident Lorenz Leitgeb die erste Ansprechpartnerin vor Ort. Auf wie viele Stunden Schlaf kommen Sie denn im Moment?
Also zuerst einmal Hallo an alle Zuhörer. Es freut mich ganz herrlich, dass ich darf Gast von Enkom Podcast sein, weil ich eine ganz treue Hörerin bin von Enkom Podcast und mir das herrlich gefällt. Zu der Frage, ich muss echt schauen, dass ich genug Schlaf habe, weil sonst bock ich es nicht. Also ich schlafe mindestens 7 Stunden jede Nacht, weil es einfach notwendig ist, damit ich im Tag danach fit bin und die Herausforderungen, was jetzt täglich sein, mehrfach standhalten kann. Deswegen jetzt schlaflose Nächte habe ich nicht, darf ich auch nicht haben, weil es ist für mich unmöglich, das Ganze zu bewältigen.
Was sind denn im Moment die größten Herausforderungen?
Jetzt ist halt so, man merkt jetzt halt nach jahrelanger Vorbereitung, die wir gemeinsam mit Milano Cortina gemacht haben, wobei Milano Cortina vorwiegend von Mailand das auch gemacht hat. Jetzt müssen die Vorbereitungen, man kann sich vorstellen, wie 2 Zahnradlern, die ineinander greifen müssen. Die greifen jetzt nicht alle perfekt ineinander und das ist jetzt natürlich die Herausforderung, die Probleme, die entstehen, irgendwie gemeinsam zu lösen. Es sind jetzt auch viele Leute von der Fondazione Milano Cortina vor Ort, was vieles vereinfacht, weil man kann schnell reagieren, man kann schnell Sachen besprechen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt einzelne Herausforderungen gibt. Es ist eigentlich das große Ganze eine Herausforderung jetzt, weil man jetzt mit jedem Tag was verehrt eben schauen muss, dass man das Ziel erreicht und die jahrelange Vorbereitung praktisch umgesetzt. Klar entstehen jeden Tag neue Probleme, die man schnell lösen muss.
Zum Beispiel können Sie uns ein paar ganz aktuelle Probleme nennen?
Ich mache jetzt ganz ein aktuelles Beispiel. Gestern hat es geschneit auf Nacht. Das Stadion ist ja vorgestern offiziell an die Stiftung Milano Cortina übergeben worden. Also ist jetzt seit vorgestern die Stiftung Milano Cortina exklusiv für das Stadion verantwortlich. Dann hat es gestern auf Nacht geschrieben und es war eigentlich nicht geklärt, wer jetzt die Schneeräumung für Heint in der Früh macht, weil sobald die Leute wieder kommen ins Stadion, müssen die Zutrittswege geräumt sein oder die Zufahrtswege geräumt sein. Und dann haben wir halt schnell gemisst ad hoc mit Milano Cortina vor Ort besprechen, so, wer macht das jetzt? Und wir haben unsere erfahrenen Schneeräumer, die schon seit Jahren das machen und die das perfekt machen, schnell eingespannt, haben gemisst, schnell angeklärt mit Milano Cortina, wie wir das mit der Bezahlung machen. Das ist jetzt zwar ein kleines Beispiel, aber ein aktuelles Beispiel. Also da passieren jetzt Sachen, die man eben schnell entscheiden muss.
Dass Sie Groß-Events ausrichten können, haben Sie die vergangenen Jahre mit den Weltcups und mit den Weltmeisterschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun aber geht es um die Olympischen Winterspiele und damit auch um das IOC, also das Olympische Komitee, mit dem es zu arbeiten gilt. Wie schwierig verläuft denn hier manches Mal die Kommunikation?
Also mit dem IOC direkt haben wir haben keinen direkten Draht mit dem IOC. Das IOC kommuniziert vorwiegend mit der Stiftung Milano Cortina, weil ja Milano Cortina das Organisationskomitee ist und somit der Ansprechpartner vom IOC. Bei einem Weltcup und bei einer Weltmeisterschaft sind wir die Herren im Haus praktisch und treffen jegliche Entscheidung, die ist im Haus. Jetzt haben wir Olympische Spiele, wo das IOC praktisch die Schirmherrschaft hat und das IOC der Ausrichter ist oder den Ton angibt. Und Milano Cortina führt die gesamten Vorbereitungen und auch die Abwicklung mit den Olympischen oder den Vorgaben vom IOC aus. Das ist eine andere Nummer. Also das ist, kann man nicht vergleichen mit der Weltmeisterschaft und auch nicht mit dem Weltcup, weil das IOC ganz, ganz klare Vorgaben hat, wie was organisiert werden muss. Also nehmen wir mal her, diese ganzen Verpflegungsbereiche. Viele Südtiroler kennen ja unser Zuschauerzelt und kennen unsere Verpflegungsbereiche auf den Tribünen, wo man ein Bier kriegt und wo man ein Belegs kriegt oder wo man eine Bratwurst kriegt. Bei uns wird das einfach so gemacht. Okay, machen wir wieder. Die Mitarbeiter kommen und wissen, was sie zu dir haben. Und dann bestellen wir die Bratwürste und die Wiener Schnitzel und gut ist. Bei den Olympischen Spielen ist da ein ganz genaues Protokoll, wo das IOC genau vorschreibt, wie viel Meter Verkaufstheke im ganzen Stadion sein muss. Da ist eine bestimmte Vorgabe, dass x Meter Verkaufstheke pro eine bestimmte Anzahl von Besuchern sein muss. Da laufen andere Berechnungen, da kann man nicht sagen, okay, wir haben das Zuschauerzelt und wir haben die zwei Tribünen, Verpflegungsplätze oder Stände auf der Tribüne und mit dem machen wir es einfach, sondern da wird genau berechnet, wie viel da Zuschauer dann in welcher Zeit bedient werden können. Also es ist sehr theoretisch zum Teil, wobei wir ein bisschen im Vorteil sind, dass wir die Praxis kennen und das auch ein bisschen beschwichtigen im Sinne, dass wir manchmal schon sagen, wir machen das jetzt seit 50 Jahren und es ist noch kein Zuschauer in Antolz verdurstet oder verhungert. Deswegen sind wir da ein bisschen pragmatisch, aber nichtsdestotrotz müssen auch wir die Vorgaben vom IOC einhalten und müssen es halt zumindest auf dem Papier und auch theoretisch so belegen, dass wir schon imstande sein, anhand der IOC-Regeln und Vorgaben die Zuschauer zu verpflegen.
Wie viele Freiwillige werden denn im Einsatz sein? Und wie viele organisieren Sie und wie viele die Stiftung Milano Cortina?
Es gibt zwei Schienen. Es gibt einmal die Olympic Volunteers, das sind tatsächliche Freiwillige, also die da herkommen und ganz, sagen wir mal unter Anführungszeichen, leichte Arbeit machen. Zum Beispiel den Zuschauer begrüßen, dem Zuschauer den Weg zeigen, wo er hingehen muss. Und dann gibt's die große Gruppe Paid Staff, also bezahltes Personal. Beispiel und ganz klassisch ist die Workforce Sport. Das sind die ganzen Mitarbeiter, was wir haben für die Abwicklung von den Wettkämpfen. Für diese Workforce Sport zum Beispiel haben wir ausschließlich Leute, die das schon seit Jahren bei uns machen und somit Erfahrung haben. Bei den Volunteersposten haben wir auch Leute, die das schon seit Jahren für uns, beim Weltcup machen, die aber nicht allen die gleiche Tätigkeit ausführen können, wie es bei einem Weltcup ist, sondern von Milano Cortina werden ihnen Aufgaben zugewiesen und sie dürfen auch nicht jeden Tag die gleiche Aufgabe machen, weil Milano Cortina oder das IOC legt sehr viel Wert darauf, dass eine Rotation, dass jeder Volunteer eine Rotation und somit diese Erfahrung machen kann, bei Olympischen Spielen zu arbeiten. Also es sind zwei Gruppen. Wir haben, wie gesagt, Workforce sind ausschließlich Personen, die bei uns normalerweise beim Weltcup als Volunteers zum Großteil in Einsatz sein. Und diese Olympic Volunteers sind auch Leute von uns, aber es sind auch andere, die von allen Herren Ländern kommen, weil ja Milano Cortina diese Ausschreibung Team 26 weltweit gemacht hat. Das hat sich gekannt. Jeder aus dieser Welt bewerben dafür und da ist ja auch Berg, weil ein bisschen das ganz mehr einen internationalen Flair kriegt. Insgesamt werden es bei den 1600 sein, wenn wir jetzt alles zusammenzählen.
Und wo werden denn diese 1600 Freiwilligen übernachten? Hat man für alle Freiwillige schon eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden?
Also die Olympic Volunteers, denen wird ja keine Übernachtung gestellt. Also das ist auch eine IOC-Vorgabe. Die Volunteers kriegen keine Übernachtung. Wenn die eine Übernachtung brauchen, dann müssen sie sich selber kümmern. Also da haben wir auch null Einblick, ob die dann selber was gefunden haben oder nicht. Und die Workforce, die bringt Milano Cortina unter. Sam war für uns wichtig, dass die wirklich in der Stadionnähe sein, weil sie ja manchmal, wenn man in der Nacht schneit viel, dann müssen die ja sofort einsatzbereit sein. Da hat der Milano Cortina schon gleich nach dem Zuschlag 2019 viele Hotelbetten blockiert und ich glaube, da sind sie recht gut aufgestellt.
Ja, wir wissen auch, dass im Dezember das Regierungskommissariat noch Zimmer für die Ordnungskräfte gesucht hat. Wurde man mittlerweile fündig? Wissen Sie hier etwas Konkreteres?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben die Angebote oder die Ausschreibung jetzt erst die letzten Tage aufgemacht. Ich weiß leider aus mündlichen Informationen, dass sie noch nicht genug Betten gefunden haben. Wir können ihnen da ein bisschen unter die Arme greifen, weil wir noch ein, zwei Betten, was wir als Biathlon noch gebucht haben, noch zur Verfügung haben. Aber da weiß ich jetzt noch keine genaueren Informationen.
Gibt es eigentlich bereits jetzt besondere Zugangsregelungen zum Antholzer See und zum Staller Sattel? Greifen sie bereits?
Ja, die greifen auf dem Papier. Also es ist eigentlich gesagt worden oder publiziert worden, dass ab 7. Jänner der Antholzer See nur beschränkt zugänglich ist, wobei der Timeslot noch ziemlich weit ist. Also zwischen 8 und 16 Uhr kann man da noch zum Antholzer See und auf den Staller Sattel gehen. Das Stadion an sich ist eigentlich nicht mehr zugänglich. Dann ab dem 23. Jänner ist der Timeslot ein bisschen verkürzt. Da ist nur mal von 10 bis 15 Uhr möglich. Und dann ab 30. Jänner, wo der sogenannte Lockdown von Milano Cortina verhängt wird, dann ist es absolut nicht mehr zugänglich. Das heißt, ist der Antholzer See und der Staller Sattel nur mal zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr in der Früh zugänglich, also nur nachts. Das Stadion ist eigentlich, wie gesagt, seit 7. Jänner überhaupt nicht mehr zugänglich. Ich persönlich bin noch nie kontrolliert worden. Ich glaube, im Moment ist die Kontrolle sehr lax, also es sind noch keine Kontrolleure, aber es hält sich ja an Grenzen. Also es sind ja auch nicht mehr viele Touristen im Tal und die vielleicht auch sind, die werden effektiv zum See gehen, weil im Stadion sind riesige oder ganz viele Aufbauarbeiten, also ist schon für einen Touristen als so gesehen nicht mehr interessant. Er kann auch nicht auf die Tribünen sich aufstellen und zuschauen, weil die sind effektiv gesperrt. Also man spielt von diesen Einschränkungen im Moment so gut wie gar nichts noch.
Es wird dann aber ja an den 10 Wettkampftagen strenge Sicherheitsvorkehrungen und auch Verkehrsbeschränkungen im Antholzer Tal geben. Wie nimmt das denn mittlerweile die Bevölkerung auf?
Also ich finde, am Anfang, wo das verkündet worden ist mit diesen Verkehrsregelungen oder Beschränkungen, hat natürlich ein großer Aufschrei stattgefunden. Es ist auch für meinen Geschmack ein bisschen nicht so gut kommuniziert worden von der Stiftung, weil jetzt mittlerweile haben die Leute auch verstanden, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, weil es ist wirklich nur an den Wettkampftagen und es sind 10 Tage, wo zwischen 8 in der Früh und 15 Uhr man ohne dem Autokleber, diesem gelben Autokleber, die Leute haben sicher schon davon gehört, oder ohne eine Akkreditierung oder ohne ein Ticket für die Wettkämpfe kann man ins Tal nicht mehr reinfahren. Man muss auch sagen, wenn jemand, ein Einwohner von Antholz, wenn der in den 10 Tagen nicht vom Tal außen fahren muss, dann braucht er den Kleber gar nicht, wenn er sich gleich innerhalb vom Tal bewegt. Also das ist nur, wenn ich jetzt, keine Ahnung, fahre Oberrasen bin und ich muss Brunnen fahren, um bei der Rückfahrt wieder Rasen einbiegen zu können, brauche ich den gelben Kleber. Und da hat die Gemeinde Rasenantrag das eigentlich sehr unkompliziert gelöst, indem sie einfach an alle Ansässigen und auch Zweitwohnungsbesitzern automatisch 3 solche Autokleber per Post geschickt hat. Und ich glaube, da dürfen überhaupt keine Probleme passieren. Logisch, wenn jetzt einer kommt, der nichts hat, dann kommt bei mir in dem Moment wird er mal aufgehalten, Niederrasen. Sam ist aber eine Anlaufstelle, wo man kann ad hoc noch mit Angabe eines Grundes, warum man ins Tal muss, kann man diesen gelben Kleber problemlos erhalten.
Ja, einen Aufschrei gab es ja auch von den Gastronomiebetrieben, die innerhalb der roten Zonen liegen, etwa von der Huberalm. Dort meinte der Inhaber, er dürfe ab 7. Jänner auf seiner Hütte keine Gäste mehr bewirten. Darf denn die Hütte zumindest Olympiagäste bewirten?
Also das stimmt eigentlich gar nicht, okay. Weil ich schaue jetzt gerade beim Fenster raus und schaue genau, sehe ich genau die Huberalm und sehe ich genau Leute hingehen und Touristen hingehen. Also ab 7. Jänner stimmt nicht. Die Huberalm ist bis, soweit ich weiß, bis 23. oder 21. Jänner für jeden zugänglich, für jeden Tourist. Jeder, der in die Huberalm will, er kann hingehen. Und ab 23. Jänner wird die Huberalm von der Agentur On Location betrieben. Die Agentur On Location hat von Milano Cortina die ganzen Hospitality-Rechte gekauft. Das heißt, wenn man ein Ticket bei On Location kauft, dann kauft man nicht gleich den Wettbewerb zu schauen, sondern auch hat man ein Essen dabei, ein Getränk dabei. Also das sind so Hospitality-Pakete. Und On Location hat eben für die Huberalm dieses Hospitality-Recht. Und Leute haben praktisch für die Huberalm extra Tickets kaufen können. Also in die Wettkampftage ist die Huberalm explizit für, das werden sehr exklusive Gäste sein, offen.
Frau Ballhuber, wie werden denn die Athletinnen und Athleten während der Wettkampftage kulinarisch versorgt?
Also die meisten Athletinnen und Athleten wohnen ja im Olympischen Dorf. Das Olympische Dorf ist im Fall Antholz in Niederrasen und besteht aus 4 Hotelbetrieben, 4 hochwertige Hotelbetriebe. Und dort kriegen Sie einen 24-Stunden-Dienst. Ist das Buffet wird 24 Stunden offen sein in jedem einzelnen Betrieb. Das IOC hat genaue Vorgaben, was genau für die Athleten gekocht werden muss. Und es wird in allen 4 Betrieben von den Hoteliers selber dieses Buffet oder dieses Essen zubereitet. Es gibt natürlich Mannschaften, die nicht im Olympischen Dorf wohnen. Zum Beispiel Frankreich, Norwegen, Italien, also die großen Mannschaften, Deutschland auch, die gehen auf eigene Faust in Betriebe. Meistens sind Betriebe, wo sie auch beim Weltcup sind und sonst und seit Jahren wohnen. Die sind nur in direktem Kontakt mit dem Hotel und haben wie auch beim Weltcup der Hotelküche mitgeteilt, was sie kochen sollen. Also da ist kein großer Unterschied. Es gibt auch Mannschaften, die selber einen Koch mithaben und wo der Koch dann die Speisen zubereitet. Für die ganzen Mannschaftsmitglieder im Stadion gibt es die Athletes Lounge im Stadion, die von uns betrieben wird. Da gibt es auch wieder genaue Vorgaben. Wir haben gedacht, Vorschläge machen, was wir in den Athleten kochen taten, was wir ja beim Weltcup auch tun, ist zum Großteil akzeptiert worden. Ich bin sicher, das passt auch so.
Wie oft haben Sie eigentlich die letzten Jahre gezittert, ob alles gebaut werden kann? Die jahrelangen Vorbereitungen waren ja von zahlreichen Polemiken begleitet. Jüngst etwa sorgte das Kassationsurteil für Aufregung, wonach die Gemeinde Rasen Antholz einen Schadenersatz von 2,7 Millionen Euro zahlen muss, weil die Bauarbeiten am Biathlonzentrum von der unter Anführungszeichen falschen Bietergemeinschaft abgewickelt wurde. Wie oft also, Frau Ballhofer, haben Sie gezittert?
Schwierige Frage. Also ein bisschen gezittert habe ich eigentlich beim Weltcup 24, also vor dem Weltcup 24, weil man da schon sehr in der Luft gegangen ist, ob das überhaupt ob wir das den Weltcup durchführen können. Aber ich war da eigentlich relativ gechillt, sagen wir mal, weil es ist jedem Entscheidungsträger, auch politischem Entscheidungsträger, sei es auf Gemeindeebene wie auch auf Landesebene, sehr bewusst, welche Folgen es gehabt hätte, wenn ein Biathlon-Weltcup ausfällt. Also nicht gleich Folgen für die Organisatoren, für uns, sondern Folgen auch für die Gastronomie, für die Hotellerie und generell für das Image von Südtirol. Also da war ich allem zuversichtlich, dass es die politischen Entscheidungsträger schon hinkriegen, dass der Weltcup durchgeführt werden kann.
Nun ist alles fertig gebaut, es steht alles bereit. Es gibt natürlich noch aktuelle Probleme zu lösen. Aber auf was freuen Sie sich jetzt ganz besonders?
Ich freue mich auf den ersten Wettkampf, weil am ersten Wettkampftag stellt sich eigentlich außer, ob wirklich die Vorbereitung gelungen ist, ob wirklich alles so klappt und abläuft, wie wir es geplant haben. Aber ich freue mich schon, also Olympische Spiele in Antholz, Sally ist schon einfach gigantisch. Also Sally ist der Ritterschlag für jeden Organisator. Und es wird schon ein besonderes Flair sein, weil ein Wettkampf dort zu haben, wo olympische Medaillen vergeben werden, Sally ist schon ganz was Besonderes. Und es ist mir schon kalt über den Buckel, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, dass da bei uns olympische Medaillen vergeben werden. Sally ist schon richtig bergig.
Frau Ballhofer, ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage und Wochen, man muss sagen bis Ende Februar, viel, viel Kraft und vor allem viele ruhige Nächte. Alles Gute.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das war das Gespräch mit Erika Ballhofer. Diese Woche richten wir in FF einen Blick nach außen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so lautet der Titel dieser Ausgabe. Es geht um Donald Trumps neue Weltordnung und darum, was das mit uns zu tun hat. Der Zeit- und FF-Autor Ulrich Ladurno schreibt, die Welt, wie wir sie kannten, ist zu Ende gegangen. Doch es ist nicht ausgemacht, dass die Welt düster wird. Er hat die aktuelle Titelgeschichte geschrieben. Ja, dass Lebensqualität kostet, das wissen und merken wir alle. Das zeigt sich etwa bei den Preisen für Bananen, Olivenöl oder Cappuccino. In dieser Ausgabe finden Sie einen Vergleich der Kosten für Lebensmittel und Dienstleistungen in den wichtigsten Städten Italiens. Und auch im Magazin dreht sich eine Geschichte um Olympia. Silke Hinterwaldner hat Gerd Meyer getroffen. Er ist Sohn eines Olympiarodlers und selbst Sportler, Überlebenskünstler und der Mann hinter einem eigenen privaten Olympiamuseum. Wer er ist, das lesen Sie im aktuellen Heft. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Auch da geht es olympisch weiter. Machen Sie es gut.